Das soll heute ein richtiger Erntedanktag sein, ein Tag der Freude, des Lobes Gottes. Ich will Sie grüßen mit einem Wort Jesu. Er sagt, er seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als diese Vögel? Und das ist wahr, wo uns die ganze Liebe Gottes gilt. Wir sind mehr als all die Tiere. Der Herr sorgt für uns. Wir wollen ein Loblied singen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, die Verse 1 und 2 und 4 und 5. Wir wollen danken. Du, unser lieber himmlischer Vater, über deiner wunderbaren Versorgung mit all den Gütern des Leibes und Lebens wollen wir dich heute preisen und dir danken. Du hast uns den Tisch überreich gedeckt in einer Welt, in der so schrecklich gehungert wird. Und du hast uns mit einer Fülle von Gaben beschenkt. Du hast auch unsere Lebenskraft bis heute durch alle Gefährdungen hindurchgebracht. Hast uns Gesundheit gegeben. und den Frieden erhalten, ganz unverdient, wo wir doch so streitsüchtige Leute sind. Und doch ist deine Liebe noch viel größer, als wir in den Gaben entdecken können. Da sind wir heute Morgen beschämt über so viel Schuld, über so viel Untreue und Ungehorsam und Lieblosigkeit dir gegenüber. Herr, mach uns heute Morgen deine Liebe wieder ganz groß. Tritt du uns vor die Augen, dass wir dir ganz neu vertrauen, dass wir dir nachfolgen, dass wir unsere Sorgen und Ängste bei dir ablegen, so wie wir es jetzt in der Stille tun wollen. Wir wollen dir alles sagen, was uns umtreibt. Wir danken dir, Herr, dass du uns satt machst von den reichen Gütern deines Hauses. Amen.
Der du dein Leben für mich gabst, gib, dass ich dann vor dir bestehe, weil du dein Werk für alle tat.
Du an mir tust, denn auch verschränke ich daran. Wie viel Gutes du mir dann noch geben musst, bevor ich es am besten kann. Er hat dann für alles, was du an mir tust,
Psalm 146. Jetzt ist wieder schön, wenn wir den miteinander sprechen. Das ist ein Unterschied, ob wir es nur hören oder ob es über unsere eigenen Lippen geht. Seite 622 in den Bibeln, in den Bänken. Psalm 146. Gottes ewige Treue. Es ist ganz wunderbar beschrieben, wie das alles umfasst. Wie der Herr nicht enttäuscht den, der die Hoffnung auf ihn setzt. Menschen enttäuschen, aber der Herr enttäuscht nie. Wir wollen miteinander diesen Psalm beten. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für, Halleluja. Und nun singen wir ein neues Lied. Viele kennen es, Herr, ich sehe deine Welt. Ein Lied, das die Schönheit der Schöpfung Gottes beschreibt. 870 in diesen Liedheften in ihren Bänken. 870, die drei Verse. Versuchen Sie es einfach, wenn Sie es nicht können, mitzusingen. Und Sie werden merken, wie leicht das geht. Ich habe heute einen Predigtext ausgesucht aus dem Richterbuch, Kapitel 1, Vers 12 bis 15, Seite 253. Er steht wortwörtlich noch einmal in der Bibel, und zwar im Josua-Buch, Kapitel 15. Nun ist das ganz aktuell geworden, wenn heute am Grenzpunkt Eretz sich die Palästinenser und die Israeli treffen, dann geht's eigentlich nur um diese Frage, Hebron. Ich habe das nicht gewusst, das steht schon länger auf unserem Zettel als geplanter Predigtext, aber so darf es auch zusammenfallen. Kaleb sprach, Vers 12, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Und Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Es handelt sich also um das Gebiet der Stadt Hebron. Die Siedlung oben heißt Kiryat Arba, heute der israelische Kibbutz. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, ein Stück Land zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben, gib mir auch die Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Zu den Bildern, die ich nicht so schnell vergessen kann, gehört ein Eindruck, den ich dieses Jahr hatte in einem der Slumgebiete um die birmesische Stadt Rangoon. Da ziehen ja viele Leute heute vom Land und von den Bergen her und hoffen, weil sie hungrig sind, in der Stadt vielleicht etwas zu finden, eine Arbeitsstelle, aber das ist ein grauenhaftes Elend. Sie zimmern sich aus irgendwelchen Brettern, aus irgendwelchem Müll dann eine kleine Hütte. Am schlimmsten trifft es auch dort in diesen Elendsgebieten die Kinder. Und deshalb haben die mutigen, bekennenden Christen von Rangoon, die es nicht sehr leicht haben in diesem sozialistischen Terror, der dort noch regiert, gehen dort immer wieder raus und nehmen sich dieser Kinder an. Und vor allem sagen sie, die brauchen ja eine Schulbildung und dann geben sie denen einfach Leselernunterricht. Aber das Allerschönste ist am Ende dann von diesem Unterricht, da kriegt jedes Kind einen Maiskolben. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, das ist ein Bild, das vergessen Sie nie. Wie diese Kinder diesen Maiskolben schnappen und wie die reinbeißen. Vielleicht kann ich Ihnen mal da ein paar Dias zeigen, der großen Freude. Wir werden satt, wir kriegen was zu essen. Also wünsche ich mir Sie heute am Erntedanktag, aber Sie machen gar keinen so einen mampfenvergnügten Eindruck. Weil Sie vielleicht sagen, ach, das stimmt ja, wir haben zu essen und wir haben zu trinken und wir sind alle satt, aber wir haben ganz andere Lasten im Leben zu tragen. Wenn es bloß ums Essen ging, das stimmt ja, wir wollen dankbar sein, die Regale sind voll bei Tengelmann und Lidl und wo wir einkaufen und auf dem Markt gibt's alles. Wir sind auch so versorgt, dass wir uns viel leisten können. Aber wenn Sie jetzt erzählen würden, sagen, das haben wir auch gemeint, wie wir hungrig waren, Essen wäre alles, aber kaum sind wir satt, merken wir, zum Leben gehört noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, was Sie heute Morgen drückt. Manche unter uns, die gucken neidisch zu den Jungen und sagen, so wollte ich noch einmal rennen können wie die Jungen. Und andere, die haben zerbrochene Familienverhältnisse und sagen, ach, Essen und Trinken, das ist doch gar nicht mehr wichtig. Wenn ich nur mal wieder befreit lachen könnte und meine Sorgen weg wären, meine furchtbaren Sorgen, die auf mir lasten, sind es wirtschaftliche Nöte oder was uns auch belasten mag. Ärger mit Menschen, das ist das Allerschlimmste. Da kann man ganz wenig machen, die uns auf die Nerven fallen, die uns ärgern. Und da ist man ganz hilflos und sagt, ach, heute am Erntedanktag, ja sicher, man müsste danken, das ist eine lästige Pflicht. Ich möchte Ihnen sagen, Sie dürfen jetzt heute vor Gott alles ausbreiten. Und Sie müssen sich jetzt nicht mühsam in eine Dankstimmung hineinmanövrieren. Sagen Sie ganz offen, was Ihnen fehlt, was Sie drückt, was Sie belastet, was Ihnen Not macht. In der Bibel heißt es mal, vom Leben, eine ganz eindrückliche Beschreibung, die einem nimmer aus dem Sinn geht. Wenn's Leben köstlich gewesen ist, wissen Sie, was dann war? Mühe und Arbeit. Bei manchen wird's zur Qual, bei manchen wird's zur Last, zur unerträglichen Leidenslast. Deshalb habe ich für Sie heute diese Geschichte ausgesucht, aus dem Richterbuch von der Eroberung Hebrons, wie Israel dort sesshaft wird und die Stadt wieder aufbaut. Ich habe in unserem Predigtplan geschrieben, wenn das Beste fehlt, wenn das Beste fehlt. Lassen Sie mich die Geschichte einfach noch mal kurz so Ihnen in Erinnerung rufen. Der Vater Kaleb, der setzt eine Belohnung aus, wer die Stadt erobert, der kriegt seine Tochter Aksa. Und da war ein mutiger junger Mann, der Othniel, und der hat die Stadt erobert. Und da stehen nun die beiden jungen Leute strahlend, glücklich, fröhlich vor dem Vater. Kennen Sie so junge Paare? Es gibt ja nicht mehr sehr viele glückliche junge Paare. Aber was Schönes. Jung, verliebt, verheiratet, vermählt. In Israel waren es eigentlich raue Sitten. Da mussten die Bräutigämmer große Brautpreise zahlen. Ich weiß nicht, wie viel Kamele und Kühe und was weiß ich. Aber der Vater Kaleb, das war ein guter Schwiegervater. Der hat keinen Brautpreis verlangt, er hat gesagt, das war genug, sondern er schenkt den jungen Leuten noch was. Also, das ist schön, wenn junge Leute von ihren Eltern gleich eine Starthilfe bekommen zur Existenzgründung, wenn die Eltern sagen, komm, ihr sollt nicht so arm anfangen, wir geben euch was, und der Vater gibt ihnen ein Riesenstück Land zum Besitz. Ach, war das eine Freude für das junge Paar. Und die strahlen sich an. Ach, jetzt haben wir alles erreicht, was wir wollen. Bloß die Aksa ist unzufrieden. Jetzt achten Sie mal genau drauf, dass das in der Bibel nicht erzählt wird als eine Kritik. Die Geschichte bleibt jedem, der sie einmal gelesen hat, unvergänglich, mehr durch die Predigt, die einmal der große Paul Humburg, der Präses der bekennenden Kirche im Rheinland, bei einer Pfarrersversammlung gehalten hat. Und da hat er davon gesprochen und gesagt, es sind so viele unter uns, die wollten eigentlich auch viel in ihrem Leben leisten, und dann merken sie auf einmal, wir können das gar nicht, und sie stoßen an ihre Grenzen, und er sagt, die Aksa ist uns ein Vorbild für einen, der mehr vom Leben will. Die Aksa merkt, das Beste fehlt. Wir haben es nicht. Das Allerbeste, was wir eigentlich bräuchten. Und es ist gar nicht unverschämt, was sie sagt. Es ist auch nicht frech. So könnte es vielleicht sein, dass man denkt, das ist nimmer satt. Die Aksa, die will immer mehr zusammenraffen. Das steckt uns ja manchmal im Blut. Dass man meint, wenn man die Taschen ganz voll hat, es müssen noch mehr und noch mehr sein. Wir vielleicht gerade, die im Wohlstand leben. Es geht hier um was ganz anderes. Diese Aksa sagt, nein, ich suche was Besseres. Das Land allein, das ist noch nicht. Und sie sieht irgendwie dahinter und spürt, wenn ich bloß ein großes Stück Land habe und dann brennt die Sonne so heiß herunter und dann ist das Land ausgedörrt, was sollen wir denn da? Da können wir schaffen und schaffen, es kommt doch nichts aus dem Acker raus. Wir brauchen Wasser, sonst hat das alles keinen Wert. In der Bibel ist das ja immer, wenn es vom Wasser geht, so gleichnishaft beschrieben. Und Sie kennen das von den ersten Blättern der Bibel her. Wenn Sie an den Abraham denken, wie der seine Brunnen grub und das Wasser dort suchte, wie er durch die Wüste geht, wie der Isaak das erlebt, wie ihm die Feinde, die Philister, immer wieder die Brunnen zuschütten. Da kann man nicht mehr leben. Man muss irgendwo am Wasser sein. Und wie oft haben Sie das gebetet? Er führt mich zum frischen Wasser. Ich brauche doch das, was das Leben erst ausmacht, das, was so ist. Ja, Sie haben das doch auch entdeckt. Sie können viel im Leben ergreifen. So wie man als junger Mensch fröhlich startet und sagt, wenn ich ins Berufsleben hineingehe, und dann kommt nach kurzer Zeit die harte Ernüchterung. Und müde und abgespannt und gereizt geht man nach Hause. Selbst in der Ehe kann es so gehen. Verliebt bis über die Ohren, und auf einmal merkt man, ja, die Ehe ist gar nicht. Da kann man sich furchtbar überdrüssig werden. Und so kann man eigentlich alles im Leben sagen, bis hin zu denen unter uns, die
die ganze Länge des Lebens auskosten dürfen. Ich frage immer die Alten und alle sagen, wir wären froh, wir müssen den Weg nimmer gehen. Es wird uns zu schwer. Die Last des Lebens ist manchmal so hart, dass man es nimmer kann. Und darum ist so groß, dass die Achsa gleich merkt und sagt, Land allein genügt mir nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich ein großes Stück Land habe, wenn ich nicht gleichzeitig das habe, was das erst erquickend und schön macht. Sie kennen doch den herrlichen Buchtitel, den Hans Brandenburg der Lebensbiografie von der Schwester von Fieber, Christa von Fieber gegeben hat. Ich hatte Durst nach Leben. Hatte Durst nach Leben. Wenn wir heute wieder all die Güter aufbauen, ich denke manchmal, die Hindus danken ihren Göttern auch für die Gaben, die sie empfangen haben. Und in den Tempeln der Baalspriester wurde auch gedankt für die Fruchtbarkeit des Bodens. Wenn Sie nicht begreifen, Gott will Ihr Leben tränken, wichtig, schön machen, da wo Sie leiden, er will es durchwirken. Es geht nicht bloß darum, dass wir die irdischen Gaben anbeten, sondern dass wir uns freuen an dem vielen, was uns der Herr schenkt. Also, das Beste wollen wir vom Leben haben, das Beste wollen wir haben. Darum darf man bitten, das ist mein zweiter Punkt, darum darf man bitten. Die Achsa steigt von ihrem Esel runter und geht unerschrocken auf ihren Vater zu. Schön, wenn Kinder so ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Vater haben. Nicht alle Menschen sind so, dass man ihnen das sagen darf, was einem noch fehlt. Andere sagen, jetzt kann es aber genug sein und jetzt reicht mir und dreh dich rum. Dass der ein Herz hat. Aber immer wieder kommt das ja in der Bibel vor. Das ist ein Bild für uns. Das Bitten ist nie eine Schande. Bloß, so sagt uns die Bibel, bei Menschen, da macht man oft vergebliche Bitten. In der Bibel steht immer wieder drin, sei nicht enttäuscht, wenn du von Menschen keine Hilfe bekommst. Setze dein Vertrauen auf den, der deine Bitten wirklich hört. Und es ist gut, wenn wir uns an der Achsa dran erinnern und sagen, nein, das ist nicht die Lösung. Bei Menschen werden wir auch die vielen Bitten gar nicht erfüllt bekommen können. Auch das, was uns heute quält. Wir haben schon manchem erzählt, die Krankheitsnöte und die Schwierigkeiten mit den Menschen und die Enttäuschung, die wir am Leben haben. Und so viel, was uns schmerzt und was uns traurig macht. Menschen können uns nicht helfen. Aber wir dürfen es dem Herrn sagen, der uns kennt. Und der um uns wirklich weiß. Ich denke, die Achsa hätte ja auch sagen können, komm, lass doch. Das wird sich mit der Zeit, wird das sich auch einrenken. Das renkt sich nicht ein. Lassen Sie sich von niemand vertrösten. Das steht in der Bibel drin. Wer Durst nach Leben hat, wer das erfüllte, reiche, lohnende Leben will, der soll jetzt suchen und zupacken. Der soll sich auch nicht abspeisen lassen mit ein paar Früchten des Feldes. Es geht um viel, viel mehr, dass unser Leben verwandelt wird. Dass unser Leben schön und erquickend wird, das wollen wir haben. Mehr vom Leben wollen wir haben. Und da können wir es nicht auf die lange Bank schieben. Das stimmt doch gar nicht, dass sich das gibt. Da wird man schließlich nur im Laufe der Zeit bitter und hart und sagt, ach, es hat alles keinen Wert. Nein, suchen Sie nach erfülltem Leben. Und wo Sie die Bibel aufschlagen, da wird immer wieder Ihnen Mut gemacht. Sie sollen bitten. Sie sollen sich ein Beispiel nehmen an dieser Achsa, die bloß um irdische Wasserquellen gebeten hat. Dass Sie sagen, ich will noch viel mehr von diesem Lebenswasser haben. Was ist denn das, dieses Lebenswasser? Muss ich noch einmal so ein paar biblische Zusammenhänge aufdecken. Sie kennen das doch. Wenn Jesus ruft, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn es heißt, dass in der Offenbarung die Quelle des Lebenswassers fließt. Ja, die Behauptung Jesu, dass sich äußerlich in unserem Leben gar nichts ändern braucht. Wer von seinem Wasser trinkt, der kann auch in den schwierigsten Lebensumständen glücklich und erfüllt sein. Wer ihn hat, ist still und satt, heißt in einem Lied. Er gibt Erfüllung, er gibt Befriedigung, auch in äußeren Umständen. Und dann sehe ich sie alle, diese Frauen und Männer der Bibel, wie sie bei Gott einfach, ja manchmal sogar ganz emotional ihren Schmerz ausgeweint haben. Eine Hanna, die im Heiligtum lag und einfach weint und weint, weil kein Mensch sie verstehen kann, nicht mal ihr eigener Mann. Dann sehe ich den stolzen König Hiskia, wie er im Tempel niederkniet und einen Schmähbrief ausbreitet. So, Herr, da werde ich nicht mehr damit fertig. Das musst du jetzt lösen. Und ich halte mich an dich. Und weil ich dir gehöre, wirst du das lösen in meinem Leben. So sollen sie es machen. Mit Gott rechnen und ihm alles vor die Füße legen. Das kann natürlich bei uns oft sein, dass sogar noch viel mehr zerstört ist. Dass wir Gott davongelaufen sind, dass wir ihn gar nicht mehr kennen, dass wir ihn mit Füßen getreten haben, dass wir uns an ihm versündigt haben. Da ist zuerst die Änderung nötig. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. So hat das Leben keinen Wert. Wo fängt eine Erneuerung an? Dass ich ihn zuerst wieder erkenne, den himmlischen Vater, der mich beschenkt mit all dem, was er mir geben kann. Ach, das war großartig, wie die Axa sagt, das Land allein ist es noch nicht. Gib mir doch die Wasserquellen. Aber jetzt der letzte Punkt noch. Gott gibt die Fülle. Wir müssen das noch ein wenig klarer sagen, um was eigentlich geht. Und es geht ja nicht um Wasser, wir, die wir im Überfluss des Wassers leben, verstehen vielleicht immer wieder die biblischen Anspielungen, nicht die Menschen, die 9 oder 10 Monate in der Dürre leben, ganz anders empfinden. Was ist denn dieses Wasser, das der Herr da verheißen hat? Das Wasser, nach dem immer wieder, wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Oder wenn Gott sagt, ich will Wasserströme gießen auf das Durstige, was ist denn da gemeint? Jesus sagt es ganz eindeutig dort, als er mitten im Tempel beim Laubhüttenfest aufstand und diesen Ruf in die Menge tat, wen da dürstet, der komme zu mir. Das sagte er von der Gabe des Heiligen Geistes. Und Sie wissen, dass mit der Gabe des Heiligen Geistes Christus selber in Ihrem Leben einkehrt. Sie dürfen ihn aufnehmen. Er will bei Ihnen wohnen. Ja, wie geht das? Und da sagt Jesus, wenn schon ihr, die ihr doch böse Leute seid, ihr seid doch arge Leute, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie der Vater Kaleb seiner Tochter Aksa, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Schreien Sie doch drum. In der langen Leidenszeit, wenn das Berufsleben Ihnen schwer wird, wenn Sie müde sind, wenn Sie sagen, mir fehlt die Kraft zum Leben. Jeden Morgen, wenn ich in den Tag gehe, weiß ich doch und spüre das, wie mir die Liebe fehlt, die so viele an mir suchen. Herr, gib mir deine Liebe. Schütte sie aus in mein Herz. Gib mir. Ich will doch viel mehr von dir nehmen. Ich will doch viel mehr von deinen Gaben haben und überschenkt und reich werden von dem, was du gibst. Und dann in der Mittagshitze im Südland, da brennt dieser Boden aus. Wohl dem, der die Quellen hat. Und darum ist es uns nicht genug, dass wir heute von gelber Rüben und Rettichen sprechen, uns dran freuen und sagen, Gott lässt die Sonne scheinen und die Sternlein flunkeln am Himmel. Wie viel mehr ist das, wenn der Herr uns seine Gaben darreicht? Kein Wunder, dass wir da anbeten, die Hände falten, wenn wir uns zu Tisch setzen. Aber wenn wir jede Stunde unseres Lebens, und sei sie noch so schwer und mühselig, so aus seiner Hand nehmen und sagen, Herr, du wirst auch darin uns sättigen und Kraft geben. Wir wollen dich erkennen mit deinen Gaben. Du bist mittendrin, gegenwärtig durch deinen Geist, auch in den Schwierigkeiten meines Lebens. Komm und rede und wirke mitten unter uns. Ist es nicht schön, dass wir dann ganz neu unser Leben ergreifen können? Wenn Sie das begriffen haben, der Herr, der uns überreich beschenken will, geht vor uns voran. Er gibt die Gaben des Leibes, er gibt den Atem und den Frieden über unserem Volk und er versorgt uns mit Geld und Gut. Aber noch viel mehr will er Leben geben. Er will seine Liebe mir zuwenden. Er will in den Tiefen und in den Höhen will er sein Wasser fließen lassen. Und wir dürfen schöpfen und trinken und satt werden und erquickt werden und nehmen aus der Fülle, erfrischt und beglückt. Amen. Und dann singen wir, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Da möchte ich Ihnen ein Wort dazu sagen, zu diesem Lied 238. Da wird erzählt, dass der Johann Menzer im Jahr 1704, als sein Haus völlig abgebrannt ist, auf den verkohlten Resten seines Hauses gesessen ist und dieses Lied gedichtet hat. Sollte ich im tiefsten Leiden nicht triumphierend einhergehen? Ich denke, dass es Ihnen noch viel besser geht. Aber dass Sie entdecken, ich habe den Herrn mit seiner Güte. Und wir singen die Verse 3, 4 und 4a. Wir wollen beten. Herr, dafür sei dir Dank. Du beschenkst uns nicht nur mit den Gütern, sondern du trägst die ganzen üblen Lasten weg, womit wir dich betrübt haben. Wir leben von dem Wunder deiner Vergebung. Wir wollen uns immer und immer wieder uns bewusst machen, wie groß deine Güte ist, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. Und dass du aus unserem Leben etwas Neues und Wunderbares machen willst. Und so nehmen wir jetzt auch das Wegstück an, das du uns führen willst. Aber wir sind gespannt, wie wir immer neu deinen Kräftigungen und Erquickungen und Erfrischungen begegnen. Wir wollen jedes Stück unseres Lebens aus deiner Hand nehmen. Auch die Schwierigkeiten, auch das Unangenehme, auch das Schwere, du hast dort eine besondere Segensgabe für uns bereit. Und hilf uns jetzt, dass wir sie entdecken und dass wir vor dir stehen und uns beschenken lassen von deiner Liebe. Wir wollen an diesem Tag ganz besonders auch an die Menschen denken, die durch so schreckliche Hungersnot gehen. Segne alle Gaben, die wir in Liebe immer wieder geben, auch dort für die Länder, wo solche Not herrscht. Hilf du deinen Boten, die dort wirken wollen in deiner Liebe. Und gib du Weisheit, wie wir alles noch besser ordnen können, damit du geehrt werdest. Aber du bist jetzt auch bei deiner Gemeinde, auch wo sie durch Bedrängnis, Not und Leiden geht. Wir freuen uns, dass du überall mit deinen Erquickungen da bist, auch bei unseren Alten und Kranken und Sterbenden. Kehre du bei ihnen ein und lege du deine Hand auf sie. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nehmen Sie bitte Platz. Ich darf bitten, ach, die sind schon da, das ist ein kleiner Moment. Wir haben noch die Mitteilungen. Ich habe noch einen ganzen Schwung hier. Heute Abend freuen wir uns, Juden für Jesus aus San Francisco, die uns diese jüdische Folklore bieten und davon erzählen, warum sie als Juden an Jesus, als den Messias glauben. Um 19 Uhr. Um 19 Uhr kann man drüben in der Hohenheimer Straße parken. Passen Sie aber auf, nur zwischen Wächter und Schickstraße aufwärts. Nur zwischen Wächter und Schickstraße ab 19 Uhr ist es zum Parken freigegeben. Das Wochenende in Friulsheim, von Freitag bis Sonntag, jetzt in dieser Woche, wir können nur das Wichtigste von dieser Woche herausgreifen. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn jemand mitgehen kann, wir freuen uns immer wieder über die Gemeinschaft unter Gottes Wort. Zum Opfer. Mich freut es so, ein junger Mann, ein Wasserbauingenieur, Matthias Stahl, der Neffe von unserer Orgelspielerin Frau Hilde Stahl, nicht heute, und Dr. Ewald Stahl, der ist in Uganda im Luwero-Dreieck. Das Luwero-Dreieck ist eins der schlimmsten Vernichtungszentren unter Obote gewesen. Tausende umgebracht worden von dem Baganda-Stamm. Und dort baut er Wasserbrunnen. Ich habe gedacht, das ist für uns richtig. Ich habe in der vergangenen Woche ist ein Brief gekommen von einem englischen Trust. Und da schreibt ein Verantwortlicher und sagt, er sei ein Engländer, hätte den Luwero, die Luwero-Diözese besucht, weil sie dort auch an Wasserprojekten arbeiten. Und da habe ich einen jungen Geologen, einen Ingenieur getroffen. Das ist einer von ihrer Organisation, die gerade auch dort arbeitet, namens Matthias Stahl. Ich bin so beeindruckt von den Fähigkeiten von Matthias, von seinem Geist, wie er sich einsetzt. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wir sind brennend interessiert, dass er auch in unseren Projekten mitarbeitet und dass er mit unseren Verantwortlichen tut. Er ist jederzeit bei uns willkommen und wir hoffen, dass es eine gute Möglichkeit gibt, in der Zukunft noch mehr gemeinsam zu arbeiten. Und der afrikanische Projektleiter hat noch unten hingeschrieben, wir arbeiten so gut zusammen als ein Team. Und Matthias hat uns mit seinem Enthusiasmus infiziert. Das ist doch schön. Und für diese Projektkosten, die dort beim Brunnenbau entstehen, die wir von Hilfe für Brüder zur Verfügung stellen, wollen wir heute unser Opfer geben. Für diese Bevölkerung in Uganda so etwas ermutigen, dass wir unsere Liebe dort weitergeben. Wir wollen uns erheben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Dr. Georg Heitzmann, Chemiker, 98 Jahre, Bobser Waldstraße 71. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und nun dürfen Sie noch mal Platz nehmen. Wir haben jetzt die Familien gebeten, die drüben bei der Übertragung sind, hier am Schluss zum Segen noch zu uns zu kommen. Und wir freuen uns, dass Sie jetzt vorkommen mit den Kindern. Sie sind immer drüben abgehängt. Sie kriegen wenig vom Gottesdienst mit, durch die Übertragung, auch durch die Unruhe. Und wir singen 230, einige Verse noch. Ich singe dir mit Herz und Mund. 230, die Verse ab Vers 13. Wir setzen gleich ein, Christiane. Vers 16 und 18 noch. Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie schwer es mir immer wieder fällt, dass wir nicht zusammen mit den Kindern sein können, aber es geht einfach nicht, ohne die Originalität und Vitalität unserer Kinder energisch zu beschneiden. Und deshalb ganz herzlichen Dank euch und ich freue mich immer, dass es so stark auch die Väter sind, die drüben diesen Dienst tun, damit die Mütter mal hier in Gottesdienst gehen können. Und dann tut mir immer leid, dass das oft so ist, dass beim Segenswort gerade unsere Kinder, die das so nötig haben, dass der Segen des Herrn auf ihnen liegt und auf unseren Familien, dass sie dann drüben sind und nur durch Bild mit uns verbunden sind. Ich will das einmal sagen, wie ich mich freue an den Familien, an den vielen Kinderfamilien. Das sind jetzt noch die Kinder drüben im Kindergarten, oben im großen Saal in der Kinderkirche, nachher in den Kindergottesdiensten, die während des zweiten Gottesdienstes sind. Ich weiß, was es für die Mütter und Väter bedeutet, denen oft die Decke auf den Kopf fällt angesichts der Aufgabe und den Diensten. Aber das ist die schönste Erntedankgabe, diese junge Generation, die heranwächst. Und wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten. Du, Herr, musst auch diese Familien segnen, so wie du diese Kinder ins Leben gestellt hast. Was sie sind, das kommt von dir, weil du der Schöpfer und Geber alles Guten bist. Wir wollen dir nicht nur für Gesundheit und Leben danken, sondern dass du diese Kinder erwählt hast, dass sie dir einmal ganz gehören und wir bitten dich, dass sie dich finden und gerettet werden, dass sie ihr Herz nicht an die vergänglichen Güter dieser Welt hängen. Und wir bitten dich, dass du selbst in den Familien als der Herr regierst, nicht Mann oder Frau der Herr ist, sondern du der Herr. Und dass du alles bestimmst mit deiner Liebe. Und dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir zum ewigen Leben. Amen.